Hallo, guten Morgen. Guck mich nicht so, was guckst du mich so an?
Du siehst aus wie Gagamehl.
Ach so, weil ich einen Hoodie anhab mit schwarzer Kapuze.
Und ihr hört es vielleicht, er ist kränklich, was für mich wieder zu diversen Umplanungen am Wochenende geführt
Ja,
hat.
das tut mir auch leid, das ist auch Kacke,
Es ist ja nur noch so. Wenn ich an nächste Woche denke, wir haben gerade schon wieder eine halbe Stunde über, wann können
So,
wir
wir
denn
haben
wohl
3 Minuten
nächste Woche
darüber
aufzeichnen,
geredet und er
gesprochen.
stellt schon wieder alles in Frage. Für mich ist viel schlimmer. Ich wollte eigentlich heute schon auf der Skipiste sein, aber das hat mir jetzt natürlich, ich meine, mir geht es grundsätzlich ganz okay,
Ja, aber
aber
rein
ich bin
optisch
halt,
nicht so.
naja, ich bin halt ein bisschen
Ich habe ja ein Foto
angenockt.
von dir. Also von
Ja,
daher.
danke. Da habe ich aber noch die schöne blaue Mütze auf, ne?
Er läuft in Hoodie, Jogginghose und Wintermütze durch seine Wohnung. Dabei ist es hier gar nicht so kalt.
Nein, ist es auch nicht,
Könnte aber
aber
daran liegen, dass ich mit dem Fahrrad gekommen bin und aufgewärmt
ja,
bin.
das glaube ich
Die
auch, dass du
Maschine
wie
läuft.
warm ist es denn eigentlich draußen? Hat es heute, weil es sieht ganz schön aus.
10, 12 Grad, würde ich
Ja,
sagen,
gut,
hat es
das
jetzt.
ist ja eigentlich gutes Fahrradwetter. Da schwitzt man noch nicht, aber es ist auch nicht kalt. Ja, ach
Ach so, ich
so.
wollte noch kurz sagen, für alle anderen Skiurlauber ist das natürlich keine ganz so schlechte Nachricht, dass du nicht unterwegs bist.
Ach, ich wäre da mit meinen 3 Neffen gefahren.
Oh.
Da muss ich natürlich vorsichtig
Ja.
und da muss ich natürlich auf die aufpassen und kann nicht selber wie so
Ja.
eine gesenkte Sau, was ich eh nicht tue.
Nee, da
Ich
bist du
bin
gar nicht der
kein.
Typ zu.
Nee, bin ich auch wirklich nicht. Ich bin eher so ein Schönfahrer, weißt du? Ich bin, wobei manchmal
Ich
zugegeben,
würde mir das
manchmal will
wirklich,
ich dann schon
ohne
auch
Scheiß, es wird Zeit.
runterrauschen.
Dieses Jahr Obertauern bist du am Start. Ich möchte das wirklich mal sehen. Ich meine das ganz ernst. Ich möchte das wirklich
Ja,
einfach
wir
mal
können doch
sehen.
mal, können wir nicht mal einen Tag jetzt noch, vielleicht im März, unter der Woche, einfach mal einen.
Das weiß ich jetzt nicht, ob ich mit Planungen mit dir, das ist schon für einen Podcast schwierig, für einen Tag Skifahren
Ach
ist wahrscheinlich noch
Gott.
schwieriger. Ich habe dir mehrfach gesagt, wann immer Obertauern ist. Das hast du auch regelmäßig geschafft zu verpassen. Sagt ja auch übrigens jeder in unserem Bekanntenkreis, dass du eigentlich nur Schlitten fährst.
Ich werde mit dir Schlitten fahren gehen, wenn wir mal zusammen Skifahren gehen. So sieht es nämlich aus.
Das Schlimme ist, da habe ich neulich noch mit jemandem drüber gesprochen, wie jemand, der nie richtig Sport gemacht hat, so von sich überzeugt
Ich habe
sein kann.
dermaßen viel Sport gemacht, meine ganze Jugend.
Ach so,
Egal.
ja, du hast ja in der B-Jugend gespielt, das
Weißt
stimmt, bei
du, wen ich.
Pillemannhausen. Das ist
TSV Trudering, hallo.
das
So,
ist
ich
ohne
werde.
Scheiß.
Ach, weißt du, mit wem ich ab Sommer den Podcast machen werde?
Mit dem.
Jan Köppen.
Ja, ihr passt auch gut zusammen. Der hat auch nie richtig Sport gemacht. Also von daher
Aber
passt
der ist
das.
mir
Endlich was ohne
sympathisch.
Sport, heißt
Der
der
ist.
dann.
Scheiße, der natürlich in der Tat. Egal. Köppi, bitte. Buschi, ich habe es ja jetzt auch endlich bekommen.
Ja, wir haben neulich schon mal drüber gesprochen. Holy moly! Ja, also holy, das ist Energy.
Ja, nicht nur. Das ist ja
Aber
auch, also
auch
was ich zum Beispiel gestern noch mal
holy
getrunken
drinks,
habe,
das sind,
ja.
also das ist schon, das unterstütze ich schon bei Chaka Chaka, dass dir gut geht. Meine ich. Nein, nicht Chaka Chaka, nein, guck mich nicht so an! Das gibt ordentlich Energie!
Okay. Also ich benutze das, wenn ich arbeiten muss und wach bleiben will, dann nehme ich die Energy Drinks. Aber es gibt ja auch welche, die Holy Iced Tea. Ich habe gestern den Blackberry Black Tea getrunken. Der war extrem geil. Und das Witzigste war, meine Eltern beäugen das ja immer sehr kritisch, wenn ich sowas trinke.
Ja.
Dann meinte ich zu meiner Mutter, willst du probieren? Also ja. Ach, das schmeckt ja wirklich ganz
Ja,
gut.
und das ist es ja auch, was so der Claim ist, ne? Also wirklich eine Alternative zu ungesunden Softdrinks. Deshalb guckt deine Mutter bei dir da so
So,
besonders drauf. Geiler
kein
Geschmack mit gutem
Taurin,
Gewissen,
ja.
ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Kein Taurin, das ist der Punkt genau.
Und übrigens, das hat mich echt geflasht, weil es schmeckt so, es ist sehr easy. Packst ja einfach da dein Pulver, Granulat oder wie man das nennt, in diesen Holy Shaker. Und das Krasse ist, es schmeckt so intensiv. Also ich dachte mir fast, boah, ich muss noch mehr Eiswürfel reinpacken, weil das echt krass war. Also dass das ohne irgendwas zugesetzt ist, mir hat es echt geil geschmeckt. Blackberry Black Tea, den kann ich euch schon mal empfehlen.
Wenn ihr Holy Drinks selbst ausprobieren wollt, empfehlen wir euch dafür das Starter Set Deluxe. Ideal, um sich durch das ganze Sortiment zu testen.
Das werde ich in den nächsten Wochen für euch machen. Und zwar genauso, durchs ganze Sortiment testen. Da kriegt ihr Energy eine 14er Box, Iced Tea die 14er Box und die Hydration, das war die letzte, die mir nicht eingefallen ist, die nimmt man vor allem nach dem Sport. Da ist dann viel Elektrolyte und Mineralien und so ein Zeug ist da, glaube ich, drin, ne?
Aktuell gibt es das Set für 49,99 Euro. Dabei spart ihr satte 30 Euro zum regulären Angebotspreis. Hm. Neukunden erhalten mit dem Code Lauschangriff5. Alles zusammen. Lauschangriff5.
Weitere 5 Euro Rabatt. Das steht natürlich alles auch in den Shownotes. So. Was war denn sportlich? Ich schwanke jetzt noch, es ist wirklich nicht so, ob ich meine Mütze wieder aufsetze oder die, egal. Du wolltest, am liebsten wolltest du über das weichgespülte Pack als erstes reden, ne?
Ich habe mich köstlich amüsiert, tatsächlich. Also die Wortwahl, kann man drüber streiten, Pack ist immer so, das ist schon ein sehr negativ belegter Ausdruck.
Ja.
Aber ich fühle ihn, ich fühle Julian Nagelsmann, ja. Ich fühle ihn total.
Ich fühle ja auch, weil ich kann mir gut vorstellen,
die du kommentiert hast. Das hat mit meinem Kommentar nichts zu tun. Ich glaube, die meisten Leute sagen, das war eine sehr harte und viele sagen, eine zu harte Entscheidung gegen Upamecano im Duell gegen Player. So. Und die Erklärung von Nagelsmann, die geht ja schon wieder total unter, warum ihm das wohl rausgerutscht ist, als er aus der Kabine beim Schiedsrichter Welz kam. Die Erklärung war ja, dass er sich, glaube ich, unglaublich drüber aufgeregt hat, über die Argumentationslinie vom Schiedsrichter. So nach dem Motto, das war ihm zu glatt. Ich sag jetzt mal glatt, das war ihm zu aalglatt, ja. Wie man sich so rauswinden kann. Ja. Übrigens eine Geschichte, die wir rund um solche Entscheidungen, wenn der VAR auch noch eingebunden war, selbst ja oft entweder hinter vorgehaltener Hand oder manche auch ganz offen äußern. So. Und ich kann das total nachvollziehen, dass er da rausgegangen ist und ich hätte wahrscheinlich sogar noch die Tür geknallt und hätte gesagt, und hätte auch irgendwas im Zweifel gebrüllt, weil jetzt kommt ja der nächste Punkt, Nagelsmann und die Bayern stehen ja schon auch in der Bundesliga ein bisschen unter Druck. So. Und dann geht er halt da raus und ärgert sich über diese für ihn unzureichende Erklärung vom Schiedsrichter und sein weichgespültes Pack. So. Nochmal, das Wort Pack. Ich glaube tatsächlich, das hätte er sich knicken können. Dann überlege ich wieder, der ist nur ein Jahr älter als du. Dann erlebe ich dein Verhalten oft. Und dann sage ich, na klar kann einem das rausrutschen in dem Alter. Er hat sich sofort entschuldigt, hat genau die Wortwahl zurückgenommen, hat gesagt, das geht natürlich so nicht, viel zu weit gegangen. Klar, wir reden jetzt auch drüber, aber ich möchte das direkt zu Beginn sagen. Ich habe Verständnis für seine Emotionen und ich finde auch, man kann dann jetzt auch mal gut sein lassen. Ich sage jetzt einmal das, was ich schon von vielen Leuten gehört habe. Wir schreien immer nach Typen und Leuten, die mal echt und ehrlich und gerade raus sind. Und jetzt passiert eben das und schon ermittelt der DFB, schon regen sich manche Leute wieder auf, schon werden wieder unglaubliche Geschichten konstruiert. Meine Güte, der Kerl ist ein Mensch. Und nochmal, er hat sich sofort entschuldigt.
Ich glaube auch, dass der ein guter Typ ist. Da halte ich immer noch dran fest. Deswegen, wie du es schon gesagt hast, ist ihm das nur rausgerutscht. Die einzige Sache, die ich so, wir reden so oft über Respekt gegenüber Schiedsrichtern, über Schiedsrichternachwuchsprobleme und so. Deswegen finde ich schon, muss man gerade im Umgang mit denen sensibel sein, weil ich krieg's mit, was, ich fand diese rote Karte auch absolut krass, ne? Und das ist auch, ich verstehe diese ganzen Argumentationslinien mit in dem unglaublich schnellen Tempo und so weiter, aber trotzdem, es ist halt eine absolut gravierende Entscheidung. Und wie oft hat man schon einen Foul im Mittelkreis gesehen, wo keiner drüber redet und sagt, ja, meine Güte, kannst du schon so abpfeifen, aber wenn es halt rot oder Elfmeter ist, ist es eine ganz andere Geschichte. Deswegen, ich fand es schon unfassbar hart für die Bayern.
Kein Gladbacher Fan hätte gesagt, natürlich ist das eine rote Karte, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Das ist doch glasklar.
Ja, absolut.
So, Gladbacher Fans,
den lasse ich das durchgehen, dass sie sagen, natürlich. Und auch dem Player lasse ich durchgehen, dass er sagt, ja, Moment, aber der hat mich in höchstem Tempo da oben an der Schulter berührt, dadurch bin ich aus dem Gleichgewicht gekommen. Ja. Geschissene Pilze.
Was ich übrigens auch nicht glaube.
Nein, das hast du auch gesehen, die Schulter bleibt ja die ganze Zeit recht ruhig.
Ja.
Da ist kein nach hinten rucken oder so. Aber nochmal, das geht mir auch alles viel zu weit. Darum geht es ja auch im Kern nicht.
Ja, also ich will nur sagen, ich bin komplett bei dir, was Park ist unschön, hat er zurückgenommen, ist ihm mal rausgerutscht. Und für mich ist das halt, damit hat er ja diesen Respekt den Schiedsrichtern gegenüber wieder gezeigt, ne? Und da finde ich dann auch, also das ist total wichtig, weil das sollte nicht hängen bleiben nach all dem, was man so von Amateursportplätzen und so hört. Aber mir geht's genau so. Also wenn der nicht mehr in so einer Druckphase, wir haben die letzten Wochen mehrfach drüber gesprochen, wenn er in so einer Druckphase, wenn ihm das nicht mehr passieren darf, wenn das schon zu viel ist, ja, dann ist es halt einfach schwierig, weil dann können wir es einstellen. Ich finde, Jonas Hofmann hat es bei Sky 90 ganz geil gesagt. Der hat genau das, was du eben gesagt hast. Wir schreien doch immer nach Typen und jetzt darf keiner mehr irgendwas dann irgendwie mal sagen. Und der ist ja nur genau von der Gegenseite in dem Spiel. Ja, deswegen können wir es eigentlich beerdigen, das Thema, und mal hoffen, dass es ihm nicht ewig wieder rausgekramt wird und ewig wieder rausgeholt wird, falls mal wieder was ist.
Ich würde gerne noch was zu dieser Vorbildfunktion sagen. Da kommen ja dann auch viele mit. Die ist da, da bin ich auch bei dir. Ich finde viel, viel schlimmer das Benehmen oft von Spielern auf dem Feld. Das ist dem Schiedsrichter gegenüber mit diesem Lamentieren, mit dem Täuschen, mit dem sterbenden Schwan und so. Das sind für mich übrigens richtig schlechte Vorbilder. Da sollte man übrigens mal ansetzen, ob man das nicht mal krass unterbindet. Das ist in anderen Sportarten ja auch nicht so extrem wie im Fußball. Da lernen Jugendliche und Kinder mangelnden Respekt Schiedsrichtern gegenüber. Und vielleicht eins nochmal an dieser Stelle. Ja, der Hochleistungssport und diese Idole haben logischerweise eine Vorbildfunktion. Ist auch ganz wichtig und man sollte sich auch zusammenreißen. Aber es gibt Ausnahmesituationen, da rutscht einem mal was raus, dafür sind wir alle Menschen. Und im Übrigen, die Vorbildfunktion von irgendwelchen Idolen entbindet die Eltern nicht, ihre Kinder vernünftig zu erziehen.
Vor allem, wenn das größte Problem auf Amateursportplätzen wäre, dass mal die
Eltern
jemand...
sind.
Das sind sie leider oft, das ist wirklich so. Und wenn da das größte Problem wäre, dass mal jemand weichgespültes Pack reinruft, dann wären wir in einer sehr guten Lage, was den Sport angeht.
Ja.
Wie waren denn die Bayern sportlich so? Du hast ja alles gesehen.
Ja, es war eins der Spiele in dieser Saison, die am meisten Spaß gemacht haben. Also mir fallen zwei Spiele dieser Saison ein, die ich nicht vergessen werde. Es war beides 3-2. Einmal für Bremen in Dortmund, falls von der Torfolge ganz am Ende für die Bremer mit den drei Dingern so war. Und dieses Spiel, weil es wirklich viele Höhepunkte hatte. Und ich sag dir was, mir kommen in vielen Betrachtungen dieses Spiels die Bayern oft sogar zu schlecht weg. Also nochmal, die sind ab
der
8.
immer wieder gesagt.
Ja,
ne,
die sind ab der 8. Minute sind die in Unterzahl.
Ja.
Dann gibt es ja Leute, die kritisieren, dass ich das immer wieder erwähne, aber es kommen auch immer wieder Zuschauer dazu. Und in der Einordnung dieses Fußballspiels spielt es übrigens eine große Rolle, dass die Bayern zu 10 waren und zwar über 80
Minuten. Darf ich da einmal einen Exkurs machen? Ja. Das ist jetzt ganz durcheinander, aber ich habe mich darüber wahnsinnig geärgert. Ich habe Biathlon geguckt am Samstag und dann erzählen mir die beiden in der ARD, wie unglaublich das ist, und ich war selber fassungslos. Ich habe erst so zur Hälfte eingeschalten in der Staffel. Und die Norweger gewinnen nicht.
Ja.
Die Franzosen gewinnen. Ja. Ich denke mir, was ist denn hier passiert? Ja. Wie kann denn das sein? Und ich habe bis zum Schluss geguckt und mir hat es keiner erklärt. Mhm. Die haben immer nur gesagt, und das ist eben, bestimmt haben die das irgendwann, vielleicht war der zweite Läufer, ich weiß es bis heute nicht, wahnsinnig schlecht. Deswegen bin ich da übrigens, wir können dann beim Biathlon nachher nochmal, vielleicht weißt du es ja. Ich weiß es bis jetzt nicht. Und das übrigens, weil ich das auch ab und an geschrieben kriege, so, ich finde das auch immens wichtig, gerade in einer Konferenz. Wie oft bist du eine halbe Stunde da, gehst eine halbe Stunde spazieren, die Mutter ruft an oder vielleicht guckst du auch mal Halbzeit-Einzelspiel, es wird dir zu langweilig und du schaltest rüber. Ich finde das auch, das ist einer unserer essentiellsten Parts des Jobs.
Ja, plus, dass es in der Bewertung, selbst wenn ich das jetzt als Einzelspiel hätte oder so, in der Bewertung dieses Spiels spielt es eine sehr, sehr große Rolle, weil es ja die gesamte Statik des Spiels verändert, vor allem die Statik des Bayern-Spiels. So, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Warum ich auch glaube, dass vieles aus meiner Sicht, wieder nur meine Meinung, in die falsche Richtung geht. Ich habe den Didi gehört, ich habe andere gehört, die sich fürchterlich darüber echauffiert haben, dass Nagelsmann dann den Thomas Müller rausgenommen
hat. Den Kapitän in dem Moment, solange Neuer verletzt ist.
So, jetzt pass auf. Und dann habe ich, als ich das noch nicht gehört hatte, bis zur Pause nämlich, ist mir aufgefallen, das hat sehr gut funktioniert, was Nagelsmann da gemacht hat. Er hat Cancelo gebracht für Müller, weil er natürlich hinten da ein bisschen Stabilität brauchte und nicht den zweiten Mann vorne hinter Choupo-Moting. So, pass auf. Und dann spielen die Bayern das gut und spielen auch den Angriff, das hatte jetzt mit Müller oder Cancelo nichts zu tun, aber da über die linke Seite, Davies auf Choupo-Moting 1-1. Und das haben die Bayern bis dahin, klar hatte Gladbach auch noch ein, zwei gute Chancen, aber die Bayern haben es bis dahin gut gespielt. Und ich habe noch in der Pause mit Operator und Mats Redakteur diskutiert. Weil die auch meinen, ja, kann man, weil die dann bei uns gesagt hatte, ja, der Kapitän kann es nicht rausnehmen, das wird noch was, das wird Folgen haben.
Ja, ja.
Und ich habe so gesagt, ja, aber Leute, ich kann doch jetzt nur sagen, was habt ihr denn? Das hat doch geklappt, die Umstellung hat doch funktioniert.
Ja.
Warum darf er den nicht auswechseln? Weil er Thomas Müller ist, weil er der Kapitän ist. Aber wenn seine Idee ist, dass das der Spieler ist, den er da rausnehmen kann, warum soll er das dann nicht machen? Und nochmal, wir reden jetzt erstmal von der Halbzeitpause. Und zur Pause war ich, da fand ich mich gut übrigens, habe ich gedacht, habe ich gut erkannt.
Fandst du dich gut?
Nein, also fand ich das schon mal Analyse, nur diese Analyse meinem Operator und Mats-Redakteur gegenüber. So, und dann habe ich im Nachgang, weit im Nachgang, als dann diese Diskussion, als ich mitgekriegt habe, da springen jetzt viele drauf, dann habe ich überlegt, aus meinem Sachverstand, was wäre denn noch eine Alternative gewesen? Was hätte er noch machen können? Viele haben ja gesagt, er muss einen Grafenberg rausnehmen. Naja, ob ich noch einen eher defensiven Mann rausnehme, wenn ich in Unterzahl bin?
Aber der wird doch, jetzt weiß ich es ehrlich gesagt, ich musste ja dann los, deswegen habe ich dann nur noch Sky Go geguckt, Richtung, ich habe ja Premier League abends gemacht. Er wird ja wahrscheinlich 4-4-1 gespielt haben, nehme ich an.
Das war tatsächlich gar nicht immer einfach zu erkennen.
Ja.
Also es war schon so, dass sie oft auch wirklich mit einer Dreierkette.
Ach so.
Ja, das hat gewechselt. Dann haben sie es oft so gespielt, dass zumindest in der Bewegung nach vorne, ist ja auch nichts Neues, die beiden zwei Innenverteidiger und dazwischen ließ sich Kimmich oft fallen. So Quarterback sagt man ja auch im Fußball, habe ich jetzt oft gehört.
Ja, stimmt.
So, aber das hat alles gut funktioniert. Mir war nur relativ klar, sie brauchen nicht mit dem, was sie an Tempo über außen haben, brauchen sie nicht den zweiten offensiven Mann eher zentral oder um das Zentrum rum, was ja Müller oft spielt. Das war so meine Idee. Die einzige Alternative, wo ich gesagt hätte, wo die Form im Moment vielleicht gegen den Spieler spricht, wo ich mir von der Systematik, von der Statik des Bayern-Spiels noch hätte vorstellen können, den hätte man auch rausnehmen können, wäre Serge Gnabry gewesen.
Also, ja,
das hätte ich mir auch vorstellen können. Er hat sich für Müller entschieden. Warum das jetzt so ein Drama ist, weil es der Kapitän Thomas Müller war, wenn die Leute mir erklären, dass es unabdingbar fürs Bayern-Spiel gewesen wäre, dass er mit dem, was er der Mannschaft gibt, in Unterzahl hätte draufbleiben müssen. Das habe ich aber nirgendwo gehört. Es ging immer nur darum, weil er der Kapitän und Thomas Müller ist.
Ich könnte es verständlich finden, weil der ist ja sehr gut in Pressing auslösen, Ansagen, wann rausgelaufen wird und sowas wird zu zehnt natürlich noch wichtiger. Ganz spannend.
Aber ganz kurze Frage, Schmizo. Vielleicht verstehe ich jetzt Fußball zu schlecht. Aber Pressen auslösen, aggressiv verteidigen, hoch anlaufen, in Unterzahl, 80 Minuten. Gute Nacht, Marie.
Nein,
entschuldige,
eigentlich,
bei aller Liebe.
Ja, ich habe witzigerweise auch ein Spiel gehabt, was 70 Minuten Unterzahl Newcastle hatte. Und die haben, das war sehr spannend, die haben 4-3-2 gegen den Ball gespielt. Und du hast gesehen, dass ihnen das unglaublich geholfen hat. Newcastle gegen Liverpool, steht 2-0, dann kriegen sie noch Rot oben drauf, sind 70 Minuten in Unterzahl. Und deswegen, das wäre das Einzige, wo ich so ein bisschen dabei gewesen wäre. Da war der große Vorteil, der nimmt, also sie spielen grundsätzlich 4-3-3, dann würdest du ja normal denken, okay, nimmst einen Offensiven raus und machst eben 4-4-1. Der Nachteil ist, der eine alleine kriegt ab und an einen langen Ball serviert und hat überhaupt niemanden, mit dem er spielen kann. Ein zweiter Mann gibt dir immer einen zweiten Laufweg, zwei Leute, die du, also entweder du kannst einen langen Ball und der legt ab.
Ich finde den Vergleich schwierig, weil du hast ja, also ich gebe dir nur mal ein Beispiel, du hast zur zweiten Halbzeit dann zum Beispiel einen Sané dazu bekommen und einen Musiala. Das heißt, dass ein Choupo-Moting da alleine vorne gewesen wäre, das wäre den Bayern gar nicht passiert. Also gut, Sané ist von der Rolle im Moment und Musiala steckt auch so ein bisschen, also ist nicht der von 2022. Aber nochmal, ich fand das nachvollziehbar.
Wir hatten ja auch ziemlich viel Ballbesitz. Ich habe gerade mal geguckt, die Bayern, 45% immer noch
in Unterzahl. Das in Unterzahl und gegen eine Mannschaft, und jetzt kommen wir zum Punkt, ehe wir nur über Bayern sprechen, Borussia Mönchengladbach hat schon auch, die haben es schon auch geil gespielt, das muss man echt sagen. Und Jonas Hofmann, also allein den Freistoß, da, klar, auch da sagst du, Bayern gerade in Unterzahl, warum lassen die den Stindl, vielleicht weil sie in Unterzahl sind, da völlig frei an der Strafraumgrenze zum Abschluss kommen. Der schweißt das Ding natürlich auch schön unten ein. Und dann Hofmann, das 2-1, was er mit dem Steckpass, den er schön durchschiebt, selbst vorbereitet, dann genau den richtigen Laufweg in die Spitze weitergeht, den ich glaube von Player wieder aufgelegt bekommt und reinmacht. Die Gladbacher spielen das schon auch geil. Ne? Das muss man einfach sagen. Irgendwas ist bei Gladbach in den Genen, das ihnen hilft, Bayern München das Leben schwer zu machen. Ne?
Es ist echt skurril. Tommy Schmidt hat gestern geschrieben, ihn ärgern bei Gladbach die zwei unnötigen Unentschieden gegen die Bayern in den letzten Jahren. Da solle man bitte ansetzen, das nochmal aufarbeiten.
Ja, man muss sich natürlich in Gladbach schon auch die Frage wirklich gefallen lassen. Das ist zwar, das wird sie wieder aufregen, aber
die Mentalitätsfrage.
Naja, pass auf, du holst einen Punkt Schalke und Hertha und dann machst du so ein Spiel gegen die Bayern. Ja. Also da muss ich mich dann schon fragen, der Farke hat ja allen Ernstes unter der Woche gesagt, warum man mit diesem Kader eigentlich um die internationalen Plätze spielen müsste. Jetzt guck dir mal den Kader von Borussia Mönchengladbach genau an. Natürlich ist das ein Kader für die internationalen Plätze. Sorry, Herr Farke, mit diesem Kader sollte man um die internationalen Plätze zwingend spielen.
Ja, ja. Kadertechnisch bin ich da absolut dabei. Ich weiß nicht, wie es so von der... Nein, erstmal kadertechnisch bin ich da komplett dabei. Das ist mal das Wichtigste, da bin ich voll bei dir. Die Sache ist, wo ich ihn verstehe, ist so, dieser Wankelmut in dieser Mannschaft ist schon krass. Ne? Und es ist ja so ein bisschen Dortmund in klein die letzten Jahre, wo du sagst, natürlich musst du mit diesem Kader um die Meisterschaft spielen, wer denn sonst? Und so ein bisschen ist es dann, ja, ist es bei Gladbach auch, das stimmt schon. Aber die scheinen wirklich in, Max Eberl hat ja vor vielen Jahren mal gesagt, es muss auch die Teams geben, die regelmäßig Platz 8 bis 10 machen und nicht durchdrehen, wenn das so ist. Nur in den letzten Jahren haben sie sich, und das ist ein Kompliment übrigens, finde ich, so entwickelt, dass sie sich regelmäßig einen im geilsten Fall Champions League bereiten, haben sie ja auch mal geschafft unter Rose, Champions League bereiten, Kader hinstellen oder eben einen, der jedes Jahr Platz 7 oder 6 machen kann. So.
Ja.
Das finde ich schon auch, ist so. Was du halt immer gegenrechnen musst, ist, dass es diese krassen Überperformer gibt. So die ersten 3, 4 Plätze, da bist du kadertechnisch schon selbst als Gladbach noch relativ weit weg, Bayern, Dortmund, Leipzig. Und dann hast du diese Überperformer wie Freiburg und Union. Vielleicht hat er das so ein bisschen mit reingerechnet, weil die haben halt diese krassen Schwankungen nicht. Nur du kannst ja nicht... Ja, muss ja sagen, die müssen wir ja abstellen. Diese Schwankungen nicht sagen, ja, ist halt doof. Ja. Wir sind halt nicht so konstant wie die anderen. Ja.
Aber da gegen Bayern, was war ein richtig gutes Spiel. Das ist eben das, was Borussia Mönchengladbach auch spielen kann. Und das hat richtig Bock gemacht, weil eben die Bayern auch in Unterzahl dagegen gehalten haben. Also zum Beispiel kurz nach der Pause hat es gerochen nach dem Führungstreffer für die Bayern. Mhm. Die ersten 10 Minuten nach der Pause, bis dann in der, ich glaube, 54. oder 55. Fällt es 2-1 für Gladbach. Ja. Dass die Bayern ihn relativ leicht machen durch ganz schlechtes Zweikampfverhalten, muss man echt sagen. Ja. Das ist Musiala sieht da nicht gut aus, weiß nicht, wer da noch, ich glaube, blind. Das sieht alles nicht so gut aus, aber das sind halt so Einzelsituationen. Insgesamt so, und das ist der Punkt, warum ich dann wieder Spaß an sowas habe. Da war immer was los. Da war Alarm und da war atmosphärisch was. Da war dann nach dem Spiel noch was los.
Ja.
Und so macht mir das dann Bock, weil mir ja ehrlich gesagt scheißegal ist, wer das Spiel gewinnt. Ja. Mir ist das ja Wumpe. Ja.
Die Bayern, finde ich, haben unter der Woche auch Spaß gemacht. Wenn wir bei denen kurz bei der Champions League bleiben, da war ich von Paris schon wieder, also jetzt nicht, dass das wie Kai aus der Kiste kam, aber Paris ist wirklich, das ist ein kaputter Haufen, ich kann das gar nicht anders sagen.
Das ist seelenloser Klump und deshalb werden die auch die Champions League nicht gewinnen, obwohl ich ja getippt hatte, was auch noch nicht vorbei ist übrigens, aber ich hatte ja getippt, dass sie die Bayern rausschmeißen. Aber bis Mbappé kam, war das schon wenig, ne?
Das ist brutal krass, wie wenig das war. Und vor allem, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, was sie jetzt am Wochenende in der Liga gemacht haben. Neymar hat sich ja verletzt, ganz heftig mit dem Knöchel umgeknickt. Also der wird auf jeden Fall die nächsten Ligaspiele verpassen. Und selbst Anfang März ist Rückspiel, es wird eng. So lang, also es sah echt hässlich aus. Das Krasse war, das hatte ich in dem, ich hatte den Spielbericht geguckt gehabt, weil Paris ist 2-3 hinten, dreht das noch ganz spät in ein 4-2, so ungefähr 90. und 95.
2-3 hinten waren, können sie es nicht in 4-2
drehen. In 4-3 haben sie es gedreht, ja. Sehr, sehr gut aufgepasst von dir. Und es war wohl so, dass bei 2-3 Rückstand gegen Lille war das, dass der Sportdirektor die Tribüne verlassen hat und sich unten an den Spielfeldrand begeben hat, um die Mannschaft nach vorne zu schreien. Was ja auch funktioniert hat, aber ehrlich gesagt, da weißt du ja schon, wie es dort brennt. Und natürlich sind Mbappé mit einem geilen Doppelpass und Messi mit einem Freistoß in der 94., 95., die das drehen. Aber die sind echt, also ich finde das schon, ich finde das schon erschreckend. Weil wenn du da Leute wie Ramos, Kimpembe, Donnarumma drin hast, Donnarumma, der zum Beispiel beim Gegentor gegen die Bayern echt schlecht aussieht. Ich habe schon das Gefühl, dass er den, wenn er einfach das Bein lang macht, einfach wegschießen kann sozusagen, auch wenn er aus kurzer Distanz kommt. Das ist schon irre und das Fiese ist aber halt, deswegen habe ich dem Braten nie so ganz getraut und es war ja dann am Ende ein 10 Zentimeter Abseits. Das Fiese ist halt, der Mbappé kommt rein. Und bei Paris ist es halt egal, ob die das ganze Spiel kacke ausgesehen haben. Dadurch, dass die drei da vorne so unglaublich gut sind, eben einfach nur Tore schießen aus nicht so vielen Chancen, geht's halt fast noch gut aus Paris Sicht oder schief aus Bayern Sicht.
Ja, ich bin da ein ganz, ganz schlechter Ansprechpartner für alle den Fußball immer so hochloben. Ich kann tatsächlich außerhalb der argentinischen Nationalmannschaft, da war es eine besondere Geschichte bei dieser WM, das muss ich sagen, bei der letzten, da bin ich ja am Ende auch so ein bisschen eingetaucht, im Vereinsfußball und schon mal gar nicht bei PSG. Ich kann Messi nicht, ich kann es nicht ertragen. Ich sag's dir, wie es ist. Ich finde, dass ich als Sportler, nur mein Sportlergefühl, also nochmal, ich nehme dem nichts von seinen Erfolgen und das ist einer der besten aller Zeiten, keine Frage. Ich hätte überhaupt keinen Bock, mit dem Fußball zu spielen. Das kann ihm scheißegal sein, was ich denke, aber ich finde das grauenhaft. Neymar, exakt die gleiche Scheiße. Ich hätte keinen Bock auf diesen Typen. Ich würde sagen, weißt du was, nimm dir einen Ball, geh in den Pool, spiel mit deinen Kindern oder mach sonst was, aber lass mich in Ruhe. Und Mbappé, genau das Gleiche. Weil wenn es mal für die Herren Supers, übrigens, da sind wir ja als Gesellschaft auch dran schuld, wir machen die ja auch zum Teil zu dem, ne? Weil die werden ja gefeiert bis zum Geben, ist ja scheißegal, wie ihre Mannschaft spielt, Hauptsache sie haben einen mit der Hacke und hier und da, Mbappé, der bricht Spielzüge ab, der macht abfällige Gesten zu seinen Mitspielern, ist das nochmal, ich sag nicht so, hier 11 Freunde müsst ihr sein oder so, das ist längst vorbei, das weiß ich. Aber so ein bisschen Rest von Teamgeist und dass man zusammen vielleicht eher erfolgreich ist. Messi wäre übrigens nicht Weltmeister mit Argentinien, weil alle immer sagen, ohne Messi Argentinien nichts. Das stimmt. Aber ohne, dass die 10 anderen, ich muss jetzt auch einen Ausflug woanders hin, wenn die 10 anderen, die gleichzeitig mit ihm auf dem Platz stehen, wenn die nicht alle für ihn mitrennen würden, wäre Leo Messi nicht Weltmeister.
Das ist auch
Punkt,
so.
Ende
das
aus.
Ist auch so.
Und
du
ich
musst
finde
dich drauf
das,
einlassen.
Ich finde dieses absolute Götzentum, was da betrieben wird, das finde ich so erbärmlich. Und dann gucke ich mir die an und dann sehe ich, wie sie sich auf dem Platz benehmen, dann sehe ich, wie sie sich oft außen drumherum benehmen. Nur das, was ich sehe. Ich kenne die nicht persönlich. Vielleicht sind die auch unter vier Augen oder im persönlichen Umgang total nette Kerle. Aber diese Außenwirkung, übrigens, wir haben vorhin gesagt, Vorbildfunktion etc. Ne? Aber so Busch, will ja dann auch jeder sein. Die meisten können nur dummerweise nicht so schnell rennen wie Mbappé, die können nicht so kicken wie Messi.
Aber schau mal, ich bin...
Deshalb wird Paris auch nie was gewinnen, hoffentlich.
Aber das,
also international.
Ja, vielleicht gewinnen sie ja die Uber Eats League A, wenn sie sich jetzt nochmal zusammenreißen.
Nein, ich rede ja von der Champions League. Und nochmal, ich habe ja auch gesagt, boah, diese drei machen mir echt Angst.
Boah, aber Buschi, ich bin da krasserweise, also vielleicht nehme ich sie jetzt auch zu sehr in Schutz, ich bin da so ein bisschen anderer Meinung.
Kannst du ja sein, ist ja okay.
Weil für mich hat Paris die ganze Schuld daran, weil du holst drei Spieler am Stück innerhalb von 5-6 Jahren, die alle zu groß für deinen Verein sind. Und da geht das Riesenproblem los. Also guck dir Messi an, wie er in Barcelona war. Ja, das hatte irgendwann auch Auswüchse, aber übrigens auch, weil Barcelona schwächer geworden ist, ne? Das ist immer so ein Verhältnisspiel, ne? Und wenn du dir dann diese drei holst und jeder weiß, dieser Klumpverein kann mir einfach nur dankbar sein, jetzt nicht im Sinn von, das ist so, die haben ja geile Ultras stimmungstechnisch und so, aber das ist kein Verein, der für Hochglanzfußball immer stand. Das ist einfach nur künstlich obendrauf gesetzt durch das Geld aus Katar. Und da, sowas gibt halt diese Auswüchse. Wenn der Mbappé weiß, ich kann den Trainer und den Sportdirektor feuern und ich darf dies und ich darf das, weil sogar der französische Staatspräsident geguckt hat, dass ich hier bleibe. Das ist ein Missverhältnis, was einen Spieler endgültig kaputt macht. Ich glaube nicht, dass der das immer in sich drin hatte. Und die gleiche Scheiße gilt auch für die anderen auch. Neymar, ja, der war schon immer ein Fallsüchtiger und so, aber ich finde schon, wenn ich mir, es war ja nur ein anderer Spieler, Messi, Suarez, Neymar, es hat ja quasi genau diesen Sturm, nur statt Mbappé, Suarez hat es ja in Barcelona gegeben, die haben die Champions League gewonnen, die sahen nicht aus wie absolute Hornochsen und da war Messi natürlich auch noch auf einem anderen Status seiner Karriere, aber trotzdem. Für mich ist ganz viel, wenn der Verein sich verarschen lässt, weil er weiß, so ein bisschen das, was zum Beispiel Newcastle noch nicht gemacht hat, die haben noch nicht Spieler geholt, die zu groß für ihren Verein sind, sondern die haben Mittelklasse Premier League Spieler vor allem geholt. Und Paris hat halt gesagt, nee, wir setzen überall viel zu viel drauf, als wo wir eigentlich als Verein schon sind. Und damit begibst du dich in der Abhängigkeit, machst dich selber klein und machst den Spieler viel größer, als er ist. Das ist einfach so. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Kylian Mbappé ein anderer Spieler vom Habitus wäre, wenn der, wann war das, 2017, 18 oder wann das war, aus Monaco zu Real Madrid gegangen wäre. Bin ich mir hundertprozentig sicher, weil da hätte er einen Verein gehabt, da wäre er selber erstmal in Ehrfurcht erstarrt, wer da so rumläuft, was dieser Verein so erreicht hat. Aber die haben ihm alles hingelegt und gesagt, hier, bitte, großer Mbappé, bleib hier. Wir wissen, dass wir mehr an dir haben, als du an uns. Und da geht aus meiner Sicht die ganze Scheiße los.
Also da hast du natürlich recht. Das ist ja auch dieses, wenn man immer von diesem Konstrukt PSG spricht. Und natürlich ist das das Hauptproblem, dass es einfach so ein Kunstprodukt ist. Nur nimmst du mir, muss ich leider sagen, die einzelnen Charaktere da echt ja komplett aus der Verantwortung. Also das heißt, wenn du zum Arschloch mutierst in so einem Umfeld, dann ist das halt zwangsläufig so. Das glaube ich übrigens nicht. Ich glaube, man kann da auch anders mit umgehen. Da muss man sehr gefestigt sein, da muss man sehr, das ist viel verlangt, das weiß ich, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es auch noch andere Typen geben könnte, als das, was ich da oft sehe. Mich holt das gar nicht mehr ab. Und nochmal, das hat nichts damit zu tun. Ich habe auch gesehen, was Mbappé bei der WM gespielt hat. Ich habe gesehen, was Messi da gespielt hat, dass sie Spiele entschieden haben, dass sie ganz vielen Menschen viel Spaß gemacht haben. Aber nochmal, überhaupt keine Frage. Nationalmannschaft ist übrigens auch immer noch was ganz Besonderes. Da kriegen selbst diese Leute es hin, meist zumindest, sich den Arsch aufzureißen, weil sie genau wissen, wenn ich da jetzt die Diva komplett raushängen lasse, dann wird es eventuell schwierig, zumindest in der Heimat. Aber ich glaube, es gibt schon auch noch Typen, die anders sind und vielleicht steigere ich mich da auch gerade wieder rein. Ich kann das nicht anschauen. Das nicht sehen. Wenn ich Mbappé, das ist ja schon ein paar Wochen her, da habe ich den irgendwann beim Konter gesehen, da bricht er ab, weil er den Ball nicht kriegt und dreht sich um und winkt nur ab und geht zurück in die eigene Hälfte. Wenn ich da in der Mannschaft spielen würde, in der gleichen Mannschaft, dem hätte ich irgendwie den Stein an, na gut, da liegt kein Stein auf dem Feld, aber dem hätte ich irgendwas eine Wasserflasche an den Kopf geschmissen.
Ja, so, aber das ist doch genau das Ding und das wäre doch auch, und du hast schon recht, ich will den da nicht komplett, er hätte es auch nicht nötig, sich so zu entwickeln.
So ein geiler Fußballer. Wir alle machen ihn übrigens wahrscheinlich zu dem, was wir da jetzt sehen. Das gebe ich ja zu, das sind ja junge Kerle, nochmal. Also ich habe ja auch noch immer Verständnis dafür, dass sie sich so doof benehmen.
Ich sage nur, wie der zum Beispiel gestern das erste Tor von Paris macht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da dribbelt er einfach durch zwei Mann auf einem Raum durch, wo gar keiner ist und macht den rein. So, aber nochmal, das haben andere vor ihm auch schon gemacht. Nur, ich finde, das ist das große Problem. Du hast ein inzwischen eklatantes Missverhältnis zwischen Spieler und Clubs. Früher.
Ja, das ist, was ich immer sage. Es ist übrigens scheißegal, wie so ein Spiel ausgeht. Die Highlight-Reels sind da, dieses Tor von Mbappé dann wahrscheinlich.
Ja.
Und ein Freistoß von Messi oder was weiß ich, was da passiert ist. Nochmal, das ist ja auch geil. Aber das ist für mich nicht das, warum ich Sport geil finde. Geil ist so ein WM-Finale Argentinien-Frankreich. Ja, das ist für mich geil.
Ja, wie gesagt, ich finde halt, wenn da noch ein Gleichverhältnis wäre, und so war es fast immer, bevor komplett künstlich, das ist halt so, die großen Vereine hatten das meiste Geld, konnten die größten Spieler holen, die hatten aber dementsprechend auch Respekt vor dem Verein und allem, was dort so ist. Und dieser Grundsatz, der niemand ist größer als der Verein, der hat immer gegolten, bis es sowas wie Paris Saint-Germain gab. Weil dieser Club ist historisch gesehen gar nichts und hat drei der größten Spieler, der eine wird es jetzt noch werden, die anderen zwei sind es, drei der größten Spieler unserer Epoche. Und es passt einfach vorne und hinten nicht.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Real Madrid ist ja ein gutes Beispiel, ist auch ein Star-Ensemble.
Ja, aber guck
dir mal. Und spielen letztes Jahr eine Saison, wo du sie fast als Underdog begreifst, weil sie als Team zusammenhalten, Dinge noch drehen, wo sie schon längst ausgeschieden sind. Das wirkt einfach anders. Gut, jetzt ist auch der Mythos Real Madrid mit PSG gar nicht zu vergleichen. Nein. Ne?
Aber das da, ist es ja eben. Aber ne? Da ist doch genau das Ding. Hast du jemals das Gefühl gehabt, der Benzema dreht durch, weil er sich denkt, ihr lebt doch eh alle nur von mir? Nein, der geht einmal durch die Clubhallen und denkt sich, Alter, scheiße, für welchen Club spiele ich hier eigentlich?
Naja, das war jetzt ein kurzer Ausflug.
Ein ganz kurzer Ausflug.
Es wird interessant, wie das nach dem Rückspiel sich darstellt, Bayern oder PSG. Die Geschichte nach der Einwechslung von Mbappé legt ja den Verdacht nahe, dass das noch bei weitem nicht gelaufen ist. Es gibt ja auch diese Auswärtstorregelung nicht mehr.
Das macht übrigens, finde ich, auch einen Riesenunterschied. Mit Auswärtstor ist ein 1-0 natürlich ein Raketenergebnis und ein 1-1 wäre auch noch ein richtig gutes gewesen. Ohne das Auswärtstor ist alles gut und Respekt Bayern, aber mit 90 Minuten Mbappé, mal gucken. Da wird nicht immer einer einen Fuß im Abseits stehen in der Entstehung des Tores. Ja. So, das ist halt so. Vielleicht noch kurz Dortmund. Das ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben, das hätte ich fast schon so prophezeit, weil Chelsea natürlich wirklich. Ja,
wobei es aber nicht, das Spiel war aber nicht so, wie wir gedacht haben. Das Spiel muss Chelsea gewinnen.
Aber das ist übrigens die Geschichte bei Chelsea gerade. Ja, also es ist das nicht
weißt du
so,
besser als ich.
Ja, es ist nicht so, dass die dauernd in Grund und Boden dominiert werden, aber die haben jetzt 0-1 gegen den Tabellenletzten verloren am Wochenende. Ja, ja. So sind die halt gerade unterwegs. Und Dortmund gegen Hertha habe ich gestern gesehen. Das war, da meine ich schon eine andere Festigkeit erkannt zu haben in allen Leuten so, weil die führen 2-0, die kriegen mit dem Wiederanpfiff das 2-1 und wanken aber dermaßen wie ein angenockter Boxer, es war wirklich so, und kriegen relativ schnell, wie auf Fingerschnippen, sich wieder stabilisiert, kommen wieder rein in ein Spiel und machen dann halt irgendwann mit dem dritten Tor das Spiel zu. Das war schon was, wo ich wieder, wir haben das Thema jetzt öfter, wo ich gesagt hätte beim BVB, das wäre ihnen noch in ein 2-2 entglitten, in lange Zeiten, sage ich mal.
Ja, es scheint, ich bin immer noch vorsichtig, aber es scheint diesmal so zu sein. Wir haben jetzt 8 Spiele in 2023, 6 Bundesliga, alle gewonnen, Pokal gewonnen in Bochum und Chelsea in der Champions League geschlagen. Sieht echt ganz gut aus. Ich traue dem Braten immer noch nicht.
Sollte man auch nicht. Aber, lass sie uns lieber klein reden bis zum 33.
Spieltag. Ja, pass auf, die spielen ja am 1. April, also an dem Wochenende, ist glaube ich noch nicht genau terminiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Samstagabendspiel wird. Spielen die zu Hause, spielen die in München. Und wenn die bis dahin noch relativ pari sind und Dortmund sollte es schaffen, in München zu gewinnen, dann halte ich, glaube ich, alles für möglich. Aber da sind noch zu viele Konjunktive drin.
Das ist ja auch das Problem. Wann hat denn Dortmund mal in München gewonnen in den letzten Jahren?
Ja, aber einmal ist ja immer das nächste
Mal. Ja, da hast du auch recht. Ich hoffe mal, dass Adeyemi nicht zu lange raus ist. Das war natürlich
Oberschenkelverletzung, ne?
Aber ein unglaublicher Assist. Also er rennt dem Gegenspieler genau wie in dem Chelsea-Spiel einfach weg, greift sich an den Oberschenkel und spielt mit der Hand am hinteren Oberschenkel noch den Assist zum 2-0. Das war natürlich purer Wahnsinn, ehrlich gesagt. Und davor macht er noch das Ding mit der Hacke, was so schwer zu verarbeiten ist. Das ist natürlich ganz beschissen, weil da war wirklich ganz offensichtlich der Knoten sowas von
geplatzt. Ja, aber das können Sie, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, mit dem Kader, den Sie im Moment haben, das können Sie kompensieren.
Hast du recht, aber hast du nicht das Gefühl, wie gesagt, ohne die, das ist jetzt viel Wenn und Aber, ne, aber ohne diesen, dass Adeyemi sich da einfach in diesen Reus-Schuss reindreht, den mit der Hacke reinmacht, dass er diesen Sprint anzieht, ja, und die
dann
Vorlage. Ja,
dann beim nächsten Mal ein anderer.
Ja, wahrscheinlich, so sieht Dortmund gerade aus. Das stimmt. Mal ist es Brandt, mal ist es Reus, mal ist es Adeyemi. Ja.
Ich habe aber noch eine Sache zur Fußball-Bundesliga, die ich unbedingt loswerden möchte.
Ja.
Das S in Schalke steht für Spektakel.
Ich habe 4-0. Schalke 0-4.
Also das ist schon krass. Das ist Wahnsinn, ne? Viermal in Folge 0-0. Ich meine, jetzt gestern bei Union Berlin, das muss er erstmal machen. Ne?
Das war ein Hammerspiel.
Aber ich sag's dir, wie es ist, dass wenn die das jetzt noch, weiß ich nicht, wie viel Spiele haben wir noch, 12 oder so, dann reicht das auch nicht zum Klassenerhalt. Also sie müssen mal irgendwann Tore schießen, die Schalke. Also so schön die Stabilität für sie ist, aber mit 0-0, 0-0, 0-0 kommen die auch nicht wirklich vom Fleck. Jetzt sind sie hinter Bochum, sind sie wie viel? 6 Punkte, glaube ich.
Ich weiß nicht, ich bin da auch hin und her gerissen, weil man will sie ja auch nicht kaputt reden dafür, ne, dass sie jetzt, sich jetzt wenigstens mal gefangen haben und nicht mehr die Schießbude sind. Aber mir geht es genau wie dir. Also es sind 14 Tore in 21 Spielen.
Das ist nicht viel.
Ja, man kann dann auch mal 1-0 gewinnen. Für mein Gefühl übrigens geht die Geschichte deutlich öfter dann mal so aus, dass man dann auf einmal mal wieder 0-1 verliert. Ja. Und dann ist die ganze schöne Stabilität. Ich sehe das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt kommen ja genau die Kracherspiele. Naja, die nächsten Gegner sind Stuttgart und Bochum. Aber da sage ich dir zum Beispiel, und das sage ich ja schon die ganze Saison lang, für mich kommt das übrigens nicht aus dem Nichts, dass Stuttgart auf einmal Köln, die eine deutlich bessere Saison natürlich eigentlich insgesamt spielen, 3 Kisten reinhaut. Das kommt für mich gar nicht aus dem Nichts. Ich sage immer, das traue ich Stuttgart jederzeit zu. Schalke, da gibt es genau ein Ergebnis, wie die gewinnen können. Das ist 1-0. Deswegen kann man auch sagen, das ist auch genau richtig, dass die auf 0-0 erstmal spielen und gucken, dass sie einen reinmurmeln. Mein Gefühl ist irgendwie, dass die 0 vorne weiterstehen wird und hinten wird sie nicht mehr stehen. Ich weiß, also ich hoffe, das versteht keiner falsch, weil ich immer in so ein, mein Sarkasmus ist ja auch eher so eine
Frustrations. Ach, das verstehen die Schalker-Fans, die sind leidgeprüft, die verstehen das schon.
Ja, das ist bei mir ja eher so eine Frustrationsbewältigung, weil ist ehrlich gesagt, also bei mir so auf der Liste, die Diskussion hatte ich häufiger mit Sky-Kollegen zuletzt, bauen wir uns mal die perfekte Bundesliga aus 18 Clubs. Da kommt Schalke übrigens bei mir ganz, ganz schnell. Die kommen, glaube ich, an Rang 3, ehrlich gesagt. Nach Bayern und Dortmund kommt Schalke. So, aber die Realität ist halt anders gerade.
Nur von Tradition bleibst du nicht in der Liga.
Nein, leider nicht. Schön wär's. Das ist die große Hoffnung von Schalke.
Sonst noch was zur Bundesliga? Irgendwas Besonderes noch?
Hatten wir irgendwas Wichtiges? Ich weiß nicht. Also erster Labbadia-Sieg hat mich sehr gefreut. Ich mag den gern. Bochum, das wird jetzt spannend. Bochum verliert dann doch mal zu Hause.
Ja, aber gegen Freiburg.
Aber Buschi, wir sind uns einig, es geht nur zu Hause. Die sind übrigens immer noch die in Gefahr sind. Wann die Hertha mal kommt, ist die Frage. Leverkusen macht mich schon wieder wahnsinnig, ehrlich gesagt.
Und wir müssen jetzt nicht jeden Verein durchgehen.
Nee, nein. Ist auch alles gut. Sonst gab es, glaube ich, nichts Großes. Ja. Jo. Sonst, ich mache vielleicht noch kurz den internationalen Ausritt in die Premier League, wo es gar nicht so viel gibt. Aber
ich wollte heute eigentlich Kommentatorenkritik machen für das Spiel Manchester City bei Arsenal.
Ja.
Mir sind wieder so ein paar Sachen aufgefallen.
Oh,
aber weißt du was, das machen wir heute nicht. Das machen wir nicht. Sage ich dir unter vier Augen.
Also, was? Es war dir wieder zu analytisch.
Machen wir unter vier Augen.
Ja, ist ja gut. Also, das war natürlich, da muss Arsenal einfach ein Unentschieden mitnehmen unter der Woche. Am Ende kriegen sie von City dann noch 2. Das war auch völlig okay, aber da hat man dann doch noch gemerkt, dass City die abgebrühte Mannschaft ist und Arsenal die jüngste. Deswegen geht das so aus. Und das Krasse ist dann halt, dann ist Samstag Nachmittag das erste Spiel ist Arsenal-Aston Villa in Birmingham. Und dann denkst du halt, ja, jetzt steht's, ich schalte ein bei 2-2 und denk mir, ja, scheiße. Und dann kriegen die diesen Strahl von Jorginho, wer es noch nicht gesehen hat, muss man sich angucken, der aber gar nicht ins Tor geht, wenn nicht der Weltmeisterkeeper den an den Hinterkopf kriegt und dann ist es eben doch das Siegtor für Arsenal. Und dann lässt City völlig, völlig unfassbarerweise gegen Nottingham einen Punkt liegen, weil sie aus 100 Chancen selbst mit Haaland vorne drin nur ein Tor machen und mit der einzigen Chance des Gegners einen kassieren. Das fand ich dann schon krass, weil ehrlich gesagt, nach diesem Mittwochsspiel hatten wir, glaube ich, alle das Gefühl, oh, ja, jetzt ist bei Arsenal endgültig der Knick drin, dreimal nicht gewonnen, dann auch noch gegen City verloren. was nicht nötig war, die Niederlage, aber das war jetzt so typisch Lehrgeld gezahlt und jetzt rennt City wieder los und dann kommt es am Wochenende ganz anders. Das war schon ziemlich geil, ehrlich gesagt.
Das finde ich übrigens auffällig in diesem Jahr in der Premier League, dass es häufiger die Kleineren schaffen, den Großen richtig in die Suppe zu spucken. Das war ja über ein paar Jahre nahezu unmöglich in der Premier League und in diesem Jahr fällt es echt auf, es häuft sich.
City und Liverpool hatten das sozusagen abgestellt.
Genau.
Da gab es diese Überraschung.
Und jetzt, quasi hast du das, jetzt hast du das immer wieder. Ich verfolge das ja, weil du das ja hier immer im Podcast unterbringst, weil du ja deine persönlichen Interessen über das Allgemeinwohl dieses Podcasts stellst. Und jetzt verfolge ich auch die Premier League intensiv.
Oh Gott.
Und ja, ich war zwischendurch nach dem Ding von City in Arsenal, habe ich gesagt, jetzt glaube ich wirklich, dass mein wunderbarer Tipp zu Saisonbeginn am Arsch ist.
Ja.
Aber jetzt, die haben auch noch das Nachholspiel. Wenn sie das gewinnen, sind es, glaube ich, wieder 5 Punkte oder so.
Genau, sagen, also ne? Virtuell mit einem Sieg wären sie 5 vor, jetzt sind sie 2 vor mit einem Spiel weniger.
Also, why not?
Krasserweise ist, dem traue ich immer noch nicht, aber United hat wieder souverän 3-0 gewonnen. Manchester United ist mit gleich vielen Spielen 3 Punkte hinter Manchester City. Das ist fast die noch größere Sensation, was Ten Hag da gemacht hat.
Wollte ich gerade sagen, vielleicht macht er da noch einen ganz guten Job und vielleicht werden sie sich noch mehr ärgern, dass sie überhaupt es versucht haben mit Cristiano Ronaldo. Ne?
Absolut.
Was haben wir denn noch? Fußball.
Ich glaube, fußballtechnisch habe ich sonst jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen, aber
Der Club hat Markus Weinzierl nach 13 Spielen wieder entlassen.
Ah, Mensch, das war okay. Ja,
ist weg.
Aber die, ist weg. Das muss, also das war dramatisch, 0-5. Die Fans waren.
Vor allem scheint wohl auch das Verhältnis Mannschaft-Trainer da gar nicht zu passen. Und dann haben sie jetzt, Hacking ist ja, glaube ich, da verantwortlich.
Genau, Hacking ist Sportchef. Ich
glaube, da konnten sie jetzt nicht großartig anders. So habe ich gehört.
Ja, da war es auch so, dass die Mannschaft zur Kurve gegangen ist, die in Nürnberg ziemlich hart ist, Traditionsverein, früher ja mal Rekordmeister gewesen. Und Weinzierl war der Einzige, der in der Kabine verschwunden ist. Und wir haben über ihn ja schon mal geredet, dieses ganz komische Bye-bye aus Augsburg, letzter Spieltag, letzte Saison. Das ist schon, also langsam, ich weiß nicht, sind viele Patronen verschossen bei ihm, ehrlich gesagt.
Ist nicht so ein volksnaher Typ wie du.
Hat eher was Buschmannhaftiges.
Werde ich nie vergessen, wie du in Katowice durch die Halle gelaufen bist und alle abgeklatscht hast. Selbst wenn die gar nichts von dir wissen wollten, wie du da hingelaufen bist und nochmal abgeklatscht hast.
Ich werde nie vergessen, wie du irritiert rumstandest und warum, das ist so eine Sporthalle mit Deutschen, warum will hier keiner mit mir ein Selfie machen?
Nein, das ist halt das wirklich, das, da hat man es ja gespürt, diese Ehrfurcht, die da vorhanden war. Da legte sich ja dieser Schleier drüber, dass sie gedacht haben, oh, es wird.
Nee.
Also es sollen ja sogar Spieler von der Handballnationalmannschaft von einer Legende gesprochen. Aber sie haben's nur gehört.
Das werde ich Flippi niemals verzeihen.
Ach, jetzt, du musst auch Spaß verstehen können. Guck mal, du sitzt hier wie so ein Waldschrat.
Was denn, weil ich eine Mütze auf habe?
Ja, ein bisschen Spaß muss sein, dafür mögen die Leute dich.
Handball?
Die Leute meinen übrigens, du würdest nur essen, ne? Also bei mir kommen nur immer Nachrichten.
Ja, weil du... Wo kommt das wohl her?
Also ja, schreiben mir mal alle. Jetzt selbst wenn ich, jetzt habe ich doch neulich, habe ich wieder eine Portion Gyros mit Pommes in Köln.
Ja, schreiben die Leute, ob das meine
genau. ist. Genau, wo ist Spieße, wo hat er sich versteckt, schreiben sie sofort. Dabei warst du gar nicht mit in Köln.
Ja, wie kommen die denn da drauf? Guck doch mal deinen Instagram-Feed durch. Du schiebst mich doch da in eine Ecke, die mir vielleicht nur ein bisschen gerecht wird. Ach Gott. Buschi, in der Handball-Bundesliga ist ehrlich gesagt alles beim Alten.
Ja, da gibt's nichts zuzusagen.
Die MT Melsungen verliert wieder 2-mal, wie auf Bestellung zum Jahresauftakt. Natürlich bitter, 2-mal mit einem Tor, das ist irre. Die Füchse haben gewonnen, sahen gut aus. Kiel ist über Hamm hinweggefegt.
Die Löwen haben klar gewonnen.
Das war krass, ehrlich gesagt. Die Löwen gewinnen mit 14, Flensburg mit 13 gegen Stuttgart und den BHC. Ich glaube trotzdem... Wobei, es ist ja die Geschichte der Saison. Spannender war, oder das, was richtig spannend war, Magdeburg hat es mit 4 am Ende gewonnen. Das war aber auf der letzten Rille gegen Hamburg.
HSV, ja.
Die haben sich richtig schwer getan. Und was man krass merkt, ist, Bergendahl macht es in der Abwehr super. Aber Magnus Saugstrup, der Kreisläufer vorne wie hinten, da gibt es halt keinen wie ihn. Vielleicht ist er sogar wirklich der Beste der Welt gewesen in der Form des letzten halben Jahres. Das kannst du nicht ersetzen, hinten kriegen sie es hin, vorne merkt man schon, dass es fehlt. Was unfassbar ist, ist, dass man das Fehlen des besten Offensivspielers der letzten 2 Jahre HBL noch nicht merkt,
Magnusson halb rechts, weil Kai Smits das
12 Tore hat er gemacht jetzt am Wochenende.
Unfassbar macht. Zwei Spiele, zweimal offensiv. Ja, als hätte er nie was anderes gemacht. War unglaublich, was der gerade spielt. Also, ja,
aber alles im Großen und Ganzen in der Reihe. Keine Veränderung. Es könnte eng werden mit dem Vorsprung von 6 bis 8 Punkten für den THW Kiel im Kampf um die deutsche Meisterschaft.
Wann werden die sich denn wohl so deutlich absetzen?
Ja, das könnte
schwierig. Es gibt gar nicht mehr so viele Spieltage, wo das passieren könnte, ne?
Ja. Die Bayern sind Pokalsieger im Basketball geworden.
Ja.
Da war das entscheidende Spiel das Halbfinale gegen Alba.
Ja. Das von sah, dem habe ich nichts gesehen, das ja, Finale habe ich ein bisschen gesehen. Wie ja, war das Halbfinale? Das
sah lange knapp aus,
also, ja.
Aber es war eigentlich nie knapp.
Ja.
Das ist ganz lustig, selbst wenn Alba mal rankam auf 3, 4, 5 Punkte, ich habe zu Hause gesessen und habe gesagt, Lisa, das Ding ist lange gelaufen. Das ist
ja,
es war
ja.
Wirklich, du hast es gespürt, also ja. Gerade jemand wie ich mit dieser Expertise hat das natürlich sofort gesehen. Da muss ich sagen, Cassius Winston überragend, vor allem im letzten Viertel. Also,
das ist der Aufbau der Bayern, ne?
Genau, wirklich richtig gut. Das ist halt so ein klassischer 1-gegen-1-Spieler. Mhm. Das ist nicht der Basketball, den ich super finde, aber du wusstest im Schlussviertel, gib ihm den Ball. Und wenn er dann mal verlegt hat, dann war, und das ist ganz interessant, der andere Ami, der Große, der Gillespie, die kommen ja beide aus der G-League, also aus der zweitklassigen Liga in den USA. Ja. Haben ja viele gesagt, boah, die Bayern, warum holen sie sich nicht da richtige Knaller? Aber sie sind beide noch recht jung und bei beiden hast du, und das ist ja wichtig, ne, in einem ganz großen Spiel. Pokal-Halbfinale gegen Alba, das war im Grunde das Finale.
Ja.
Das ist ein großes Spiel, für die Bayern ganz wichtig, weil Euroleague, da ist Game Over, da kommen sie nicht in die Playoffs. In der Meisterschaft hinken sie ein bisschen hinterher, Stichwort Heimrecht etc. Pokal war wichtig. Toll, wirklich toll, die beiden. Und auf Berliner Seite, da hast du gemerkt, da fehlte der Rhythmus. Also da waren ein paar Leistungsträger auch lange angeschlagen, gut, bei den Bayern auch. Aber bei Alba, wo es extrem auf Teamplay ankommt, da siehst du, wenn nur Jalen Smith da ist, der hat, ich glaube, 31 oder 32 Punkte gemacht, der hat performt, aber alle anderen, Sigma nicht existent, der war wirklich nicht auf der Höhe.
Der eigentlich die Konstante der letzten Jahre ist.
Das war Maodolo und Tamir Blatt, beide auf der Point Guard Position nicht existent. Und dann hast du gegen die Bayern, die auch gut verteidigt haben, keine Chance. Und mir war klar, eine blöde Nachricht noch für die Bayern,
Augustin Rubit,
ja. Achillessehne, ich weiß nicht, ob ganz durchgerissen, er ist in Murnau operiert worden.
Also quasi während des Finales, ne, fand ich auch irgendwie spannend, dass da…
Nee, das war im Halbfinale.
Nein,
dass er operiert wurde.
Die OP, ja, also ja, klar macht man die so schnell wie möglich, aber trotzdem irgendwie ein krasser Zeitpunkt.
Ja, ja, aber also. das sah man auch, als er versucht hat aufzustehen. Dass das eine schwierigere Verletzung ist. Also ich tippe fast mal auf Achillessehnenriss.
Ja, hör auf. Das also, ist.
So, der wird langfristig
ausfallen. Ist natürlich mindestens ein halbes Jahr. Das kann sogar länger sein.
Und im Finale ohne Rubit hatten sie dann aber wirklich keine Probleme gegen Oldenburg. Waren immer vorn. Vladimir Lucic, der jetzt langsam wiederkommt. Echt eine Maschine. Und dann sind sie halt einfach viel ausgeglichener. Ne? Bei Oldenburg waren Oldenburg zwei Spieler,
war Russell und
Drexel.
Und,
genau.
Ja. Das war, ja, die sahen gut aus, aber ich meine, die haben irre Dinger gebraucht, um überhaupt mal in Schlagdistanz zu kommen. Und dann haben die Bayern halt immer zurückgeschlagen, ne? Obwohl es in der Halle der Oldenburger war. Ja. war ein ganz cooles Spiel, aber es hat so, dieser Final-Punch hat voll gefehlt. Weil da hatte ich immer, also, wie das erste Viertel war ja schon, im ersten Viertel waren die Bayern irgendwann, glaube ich, schon 11 oder 13 weg oder so. Und das ist halt dann schwer, das zurückzurennen.
Ja. Ne? Also es ist schon, da sieht man dann, die Bayern waren ja, wie gesagt, da sind ja jetzt viele wiedergekommen. Obst wieder dabei, Lucic wieder dabei, Corey Walden wieder dabei. Nur Elias Harris hat gefehlt und dann eben Rubit.
Ja.
Das ist schon eine ziemlich geil besetzte Mannschaft für deutsche Verhältnisse, muss man einfach sagen. Also,
ist ja ein bisschen das Problem, ich muss sehr an das denken, während ich das Spiel geguckt habe, was du immer so über die ganze Saison sagst. Du hast eine Mannschaft, die sich irgendwie immer noch schwer tut, sich zu finden, obwohl wir jetzt langsam schon spät in der Saison sind. Ne? Also wir sind noch nicht in der Schlussphase, aber die
haben so viel Verletzte
wir sind gehabt. Im Herbst. So immer viele Verletzte und trotzdem ziehen die sich dann dieses Jahr chancenlos in der Euroleague, ziehen sie sich so ein Pokalfinale. Das wird halt spannend, wenn die sich noch besser finden und sich hoffentlich nicht wieder welche verletzen, muss man natürlich davon ausgehen, dass das für alle anderen wieder sauschwer wird in den Playoffs dann, ne?
Ja, vor allem, weil ja zuletzt immer Alba Meister geworden ist. Das will Bayern korrigieren. Und also Rubit werden sie nicht mehr zur Verfügung haben in diesem Jahr, das ist wohl sicher. Aber Elias Harris, glaube ich, wird auch noch zurückkommen. Und dann sehe ich, obwohl ich ja auf Bonn als deutschen Basketballmeister, ja, als Außenseiter getippt habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, vor allem Fähigkeit in der Defense und 1-gegen-1 individuelle Klasse der Bayern sehe ich tatsächlich, wenn ich die Wahrheit und ernsthaft aussprechen soll, sehe ich die Bayern auch als deutschen Meister,
ja,
in Deutschland.
Ja, ja, aber jetzt, du kannst jetzt von deinem Tipp, kannst du...
Nein, ich bleibe bei Bonn, der steht in der Klatte. Blog, ne? Der steht in der Klatte, gut, da bleibe ich auch dabei.
Was habe ich eigentlich, habe ich Alba oder Bayern gesagt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht.
Müssen wir nächstes Mal reingucken.
Aber steht alles zu Hause in der Klatte.
Ja, ja.
Dann würde ich gerne noch ein Kompliment an Denise Hermann-Wick, die für die Medaillen der Deutschen verantwortlich war bei der Biathlon-WM in Oberhof. Einmal Gold, einmal Silber und dann noch in der Staffel nochmal Silber dazu, wo sie...
Da war sie Schlussläuferin.
Genau, da hat sie dann gegen Lisa Vitozzi beim letzten Schießen das verloren, in Anführungsstrichen, aber Silber für die deutschen Frauen in der Staffel ist großartig. Ansonsten gab es einzelne gute Ergebnisse bei den Frauen, aber keine weiteren Medaillen und die Männer sind komplett untergegangen und es waren die Festspiele des Johannes Tinjes Bö, 5-mal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Und jetzt pass auf, jetzt kommen wir zu dem Thema, was du angesprochen hast.
Aber hast du da, das muss ich ganz kurz, diese Staffel, das letzte Schießen, die Franzosen sind schon weg und der Rotz da in 15 Sekunden.
15,6 Sekunden.
Also sowas habe ich noch nicht gesehen, wirklich, sowas habe ich noch nicht gesehen.
Ist natürlich
gesehen.
In dem Moment, wo gefühlt jeglicher Druck weg ist, dann machst du das noch eher, ja, dann haust du die einfach raus.
Also Silber war sonnenklar, ja, muss man sagen, ne? Und Gold war
weg.
Eigentlich auch schon weg. Es war weg.
Weil ja nicht die Schweizer oder die Deutschen vorne weggelaufen, also bei den Deutschen hätte auch ein Doll als Schlussläufer den Vorsprung, den die Franzosen hatten, hätte auch ein Doll gehalten. Aber du wolltest ja vorhin wissen, warum das so war. Ich habe mir die ganze Staffel angeschaut, der Männer.
Ja.
Und ich war vom ersten Moment an fassungslos, habe aber die ganze Zeit übrigens, weil ich wusste ja, was passiert, das ging mit Christiansen schon los, der einfach mit einer Minute Rückstand, Christiansen hat es schon ganz am Anfang, jetzt pass auf, und normalerweise sagst du, ey, okay, es kommen zwar noch drei, aber eine Minute Rückstand in der Staffel, wo die Nachlademöglichkeit ist, schwierig.
Der war einfach in der Loipe so schwach,
der
oder?
Hat schlecht geschossen.
Ach so, der hat so schlecht geschossen.
So, okay. Und pass auf.
Ja, aber siehst du,
aber pass auf, ich erkläre es ja nur. Ja, das hätte, ich weiß, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, weil ich die ganze Zeit gesehen habe.
Ja, aber das finde ich so erstaunlich und deswegen.
Aber jetzt kein Kommentatoren-Bashing.
Nein, das meine ich nicht. Nein, sorry. Ganz umgedreht. Das ist nicht das, was ich meinte.
Aber du hast es nicht.
Ich meinte, warum es so wichtig ist, redundant nochmal am Ende einer Übertragung immer wieder, was du vorhin mit der roten Karte, weil man dafür oft auf den Sack kriegt. Laber doch nicht so viel, haben wir doch alles gesehen. Ja, aber ich kommentiere nicht nur für dich, der eh meint, alles schon zu wissen.
Ja, so. und dann ging das weiter, dass die Franzosen sicherlich deutlich besser waren als der Vergleich zu den Norwegern in dieser Saison. Die Franzosen, das sind ja auch keine Pfeifen, die da unterwegs
sind. Nein, nur.
Das muss man sagen. Aber die Norweger haben ja in den Einzeldisziplinen, das war ja norwegische Meisterschaft, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. So, und dann habe ich gedacht, spätestens als Lagreit kam, der ja ein Monsterschütze ist, also jetzt holen die richtig auf. Und dann, weiß nicht, ob du da dann schon dabei warst, der war ja Vorletzter. Ne?
Ja, genau, den habe ich schon gesehen.
So, der hast ja schon gesehen, was der dann plötzlich geschossen hat. Da war ja eigentlich klar, dass selbst ein Johannes Tinjes Bö, wenn die Franzosen nicht total verhorsten, das nicht mehr rausholen kann. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit, weil Tinjes Bö und waren ja vereinzelt, gab es ja Sequenzen beim Schießen, wo es fast unmöglich war zu treffen.
War krass.
Es gab eine Sequenz, da ist glaube ich 30 oder 40 Sekunden lang auf der gesamten Schießanlage in einem Staffelrennen kein Schuss gefallen,
weil es nicht
ging. Weil die Leute gesagt haben, wir schießen jetzt nicht.
Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Deutsche das war, ne? Aber einer hat ja
Johannes Kühn
90 Sekunden knapp gebraucht und trotzdem, ich glaube, zwei Dinger getroffen oder so, weil es war,
Kühn ging gar nichts. Der hat dann auch, glaube ich, irgendwann gesagt, was sollte ich machen? Ich konnte nicht schießen, es ging nicht. Und der hatte, weißt du, wenn der eine halbe Minute vorher am Schießstand gewesen wäre, hätte er das Loch gehabt, wo die beiden, die vor ihm waren, wunderbar schießen konnten. Und er war aber genau in der Sequenz, wo das nicht ging. Und da hast du ja auch gesehen, wie der Oberkörper, wie alles gewackelt hat, die Waffe gewackelt hat. Das war, also, man redet über dieses Staffelrennen nicht, weil Deutschland Fünfter geworden ist, sondern weil nicht Norwegen gewonnen hat, unter ganz besonderen Umständen. Aber man darf das nicht vergessen, die Franzosen haben halt auch eine Biathlon-Tradition haben, verdammt gute Leute mit
haben Jacqueline, ja auch alle, ne? Fillon, ja. Maillet. Genau, die haben halt alle ein bisschen über dem geliefert, so. Vor allem Jacqueline, was normal war in der Saison. Und ja, okay, aber dann diese Info, das habe ich bei den Franzosen selber gesehen und gemerkt, aber mir hat diese Info gefehlt. Wer hat es denn den Norwegern so verhorstet?
Christiansen direkt am Anfang. Okay. Aber da hast du, weißt du, gerade wenn du so schwierige Schießbedingungen hast, ist natürlich auch immer die Möglichkeit da, dass es den anderen auch passiert und du sofort wieder dran bist. Aber die Franzosen haben echt, die haben echt performt.
Aber was ja auch geil ist, ne, weil wenn alles nach dem Gut, dann kann man wieder bewundern, wie unglaublich die Norweger durchziehen.
Wer hat denn eigentlich Bronze geholt? Schweden oder wer hat denn Bronze geholt bei den Männern?
Ja, siehst du, das ist bei mir auch, weil ich so Schweden? Drauf gewartet habe, dass nochmal diese Erklärung.
Das ist ja kommt, geil. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt dir nicht oder die Italiener?
Die Italiener nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den Zieleinlauf sogar gesehen, das weiß ich noch, so lange war ich dran, aber
die Schweden gewesen.
Ich weiß es einfach nicht mehr, ehrlich gesagt.
Die Massenstarten Doppelsieg bei den Männern übrigens noch geholt haben mit Samuelsson und ich glaube Ponzi Luoma, kann das sein?
Und was hast du jetzt gesagt, warte mal, und der Tennis Bö hat 5-mal Gold geholt insgesamt, das ist natürlich wirklich lächerlich.
Die ersten 5 Rennen hat er alle gewonnen.
Unglaublich, ja, der ist, ja, kannst du nichts machen, rennt seine eigene Rennen. Gerade.
Hier, Johannes Kühn schimpft nach Strafrunden-Fiasko. So, kriege ich es denn da raus?
Naja, ist doch eigentlich auch Wurst. Sollen wir,
Schweden-Bronze, das wäre ja auch was gewesen.
Krass war noch, oder gibt es zum Biathlon noch was? Weiß ich nicht.
Nee, das war glaube ich, das Wichtigste. Kannst du nur den Hut vor Tinius Bö ziehen?
Die deutschen Skispringer haben sich sicher zu deiner Freude mal wieder zurückgemeldet.
Ja, aber das ist, da geht es nur darum, ob du dich entscheidest, einen Wettkampf als Training zu nehmen oder wie die großen Nationen, die ihre Topspringer alle in Rumänien nicht dabei hatten. Da ist ja, das war ja deutsche Meisterschaft, da muss man ja ganz ehrlich sein.
Ja,
da
aber sind ja man die kann sich doch trotzdem mal freuen.
Absolut richtig, aber das werden Horngacher und seine Jungs richtig einordnen können. Wellinger hat das eine gewonnen, wer hat das am nächsten Tag gewonnen? Wieder die Deutschen unter sich ausgemacht? Beim ersten Mal war es ja, beim ersten Springen war es Wellinger vor Sieger Jela und Geiger. Dahinter Eisenbichler auf 4, Raimund auf 5.
Spicken, warte mal, ich dachte das.
Ja, was sprichst du mich denn drauf an, wenn du gar nicht weißt, was los war am Sonntag?
Das habe ich halt nur am Rande gesehen. Güte, ich kann doch mir auch nicht immer alles merken, was da hier so. Ja, ich finde es jetzt gerade nicht. Meine Güte, sind wir heute vorbereitet.
Ja, ich wusste jetzt, es wäre am Samstag und da. Und übrigens am gleichen Ort hat ja auch die Katharina Althaus das erste Springen auf der kleinen Schanze gewonnen. Am zweiten Tag hatte sie dann Pech mit dem Wind und ist 22. geworden.
Dann vielleicht.
Findest du das jetzt nicht? Du haust hier wieder einen raus
ja,
mit Skispringen.
Jetzt warte doch mal.
Und dann sitzt du mir verschmitzt lächelnd gegenüber und hast von nichts eine Ahnung.
Ja, so mache ich das doch meistens hier. Ich verlasse mich halt drauf, dass du die ganzen Ergebnisse.
Das Skispringen gestern habe ich nicht gesehen.
Wie immer gefressen hast.
Gib doch einfach Skispringen ein.
Nee, jetzt, ich gucke das gerade hier woanders, aber ich finde es, ist auch egal. Sehr, sehr geile Geschichte war die Bronzemedaille im Slalom in Frankreich von Lena Dürr. Und vor allem auch, da hat mir besonders gut gefallen, sind wir schon wieder in die Kommentatorenrichtung, aber mein Gott, da fand ich extrem geil, wie das der Felix Neureuther begleitet hat, weil man so richtig durch ihn miterleben konnte, was in ihr gerade wahrscheinlich vorgeht und wie fertig der danach auch war, als hätte er das Rennen selber gefahren. Das war extrem geil, bei ihr war ja die bittere Geschichte das war Olympia, oder? Wo ihr 18 Hundertstel auf Gold, 7 Hundertstel auf Bronze fehlen, also alles ein Augenschlag sozusagen, ein Wimpernschlag. Und sie ist am Ende die auf den Plätzen, wo sich keiner drüber freut, die Blechplätze. Und jetzt fährt sie ihren Lauf als Fünftletzte, bringt den runter mit ganz knappem
Lena
Vorsprung.
Dürr?
Ja.
Viertletzte, die war Vierte, glaube ich.
Nee, Fünftletzte. Also es stehen noch als Viertletzte ist sie gefahren, sorry, natürlich. Es standen noch 3 oben, die sie genau dann wieder hätten rausschubsen können aus den Medaillenplätzen. Aber die eine hat gepatzt Michaela Schifrin hat es auch nicht geschafft, weil die hat so einen schönen Doppelnamen.
Saint-Germain.
Ja, genau, Saint-Germain.
Kanadierin.
Das war absolut geil. Ich weiß nicht, ob du das habe ich Samstagvormittag gesehen und die ist unfassbar.
Wenn er jetzt noch auswendig weiß, wer war denn die vor ihr lag und dann doch noch ausgeschieden ist?
Holdener, glaube ich, heißt.
Holdener,
ja, Schweizerin. Genau, ja. Genau. So. Die hat auch voll riskiert und ist Mitte, ja. Ich glaube sogar eher in einem flachen Stück, hat die dann einmal ein Tor verpasst. Ja, aber vor allem, wie die Saint-Germain da runtergefahren ist, war absolut krass. Weil das war eine Welt auf Lena Dürr und hat dann auch die Schiffrin, die nach dem ersten Rennen vorne lag, nicht mehr holen können.
Das nennt man dann den ersten Durchgang, das Rennen.
Ist ja gut jetzt.
Ja, ja, es ist ja wichtig. Vielleicht Gott, willst du ja doch nochmal Sportjournalist werden.
Ja, ist ja gut jetzt. Auf jeden Fall, das war natürlich ein überemotionaler und geiler Abschluss, dass es genau so kommt, dass sie dann ja die Bronzemedaille noch gewinnt.
Und vor allem, weil sie halt mal komplett raus war, ne? Weil sie Leistungen nicht mehr gebracht hat, weil sie vom DSV aussortiert
war. Vor 3-4 Jahren war sie ganz weg.
Genau. Ja. Und da schlagen wir den Bogen zum Slalom der Herren.
Ja.
Denn da holt Silber ein in Athen geborener.
Ja, ja.
Ich sage trotzdem US-Amerikaner, er ist zwar unter griechischer Flagge gefahren, aber jetzt kommt die Geschichte. AJ Guinness war.
Klingt auch sehr griechisch.
Amerikanische Staatsbürgerschaft und war im US-Team, ist da aber auch rausgeflogen. Schwere Verletzung, 3-mal Kreuzbandriss und hast du nicht gesehen. Und hat es da nicht mehr geschafft, ist nicht mehr in den Kader gekommen. Alles auf eigene Kappe gemacht, kommt zurück und schreibt jetzt die Geschichte des Griechen, der im Slalom der Männer die Silbermedaille gewinnt. Und so ein bisschen eine Mini-Parallele zu Lena Dürr ist da. Das hat auch Felix Neureuther gestern so erzählt. Sonst würde ich mich das nicht trauen, so zu vergleichen. Eine tolle Geschichte. Und ich bin bei dir. Ich mag den Felix sehr gern. Hab den ja auch ein paar Mal getroffen. Und wie er Skirennsport vermittelt, finde ich großartig, weil ich ja auch weiß, wie sehr er für diesen Sport brennt und wie sehr er auch kritisch sieht, was so. Naja, wir sind in einer Zeit, wo es der Wintersport schwer hat. Ja, Stichwort Energie, Stichwort Klimawandel. Und da ist er ein toller Typ und wie er dafür kämpft, dass dieser Sport weitergeht. Und auf der anderen Seite ist an der Spitze des Skiverbandes jemand, der in Zukunft Rennen in Saudi-Arabien und in Skihallen abhalten will. Das ist schon, das super. Sind schon Gegensätze.
Super. Ne?
Aber Felix, super Job als Analyst bei der ARD.
Henrik Christoffersen hat übrigens das Ding gewonnen, wo der Grieche.
Von Platz 16 im ersten Durchgang auf 1 gefahren. Von 16 auf 1.
Oh krass, das ist ein Weiter. Wie ging das denn? Weil das habe ich nicht gesehen, das habe ich nur gelesen.
Du, Holzmann, der Deutsche, bester Deutscher auf Platz 5. Der ist, glaube ich, auch. Der hat auch 13, 14 Plätze gut gemacht.
Strasser war auch gut.
Neunter, ne? Ja, aber war nicht sein zweiter Durchgang. Und den hat, glaube ich, seinen Trainer gesteckt, wenn ich nicht völlig falsch bin. Der war sehr unrhythmisch, der zweite Lauf. Ist ja gar nicht mit klargekommen, kein Tempo aufnehmen können. Der ist zurückgefallen. Aber Holzmann auf 5 vorgefahren war großartig und Christoffersen von 16 auf 1 vorgefahren, ja. Ganz kurz noch, der brutalste Skifahrer dieser Zeit heißt Marco Odermatt, der Schweizer. Ja. Der hat jetzt alles gewonnen, Gesamtweltcup hat er schon gewonnen, Olympiasieger ist er geworden, jetzt ist er 2-mal Weltmeister geworden.
Die Ziele gehen aus, wurde gesagt.
Ja, der Typ ist Marco Odermatt, fährt Schwünge, die fährt vielleicht noch Kilde.
Was hat er? Der hat Abfahrt und Riesenslalom. Waren die beiden Goldenen? Ne?
Ja. Hat er die Abfahrt gewonnen oder den Super-G gewonnen? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich bin mir. Nee, den Super-G hat, glaube ich, der Kanadier so überraschend gewonnen. Ne?
Sagst du Super-G?
Ja, Super-G.
Nicht Super-G?
Ja, das ist mir völlig egal.
Also, Super-G. Heute mal nicht Frank.
Also auf keinen Fall Super-Ski. Nicht, dass du da auf komische Gedanken
Nein,
kommst.
Da kenne ich mich ja aus. Super-G.
Weil das kommt von G wie Giant. Also, alles gut. Hast du verstanden?
Danke, Baschi. Ja. Ach, herrlich.
Verlogenes Pack.
Ich oder wer?
Du.
Ich.
Du erfindest gut. Geschichten.
Haben wir sonst, jetzt warte mal, müssen wir noch einen Ausritt in eine andere? Nee, sonst eigentlich, ach so, ja, so langsam, aber da finde ich, also mein Gott, ich habe mir ein bisschen die Autovorstellungen in der Formel 1 angeguckt, aber das ist noch,
würde
ich auch sagen, haben wir noch Zeit.
Haben wir sonst nichts mehr? Irgendwas?
Nee, heute sind wir eigentlich gut.
Doch, meine Jungs haben wieder gewonnen, Zweierbob, Weltcup ging wieder an Hansi und Fleischauer.
Wobei man muss schon sagen, krass, dass der, hat er ja so angesagt, hier, Friedrich, jetzt bist du dran so ungefähr.
Ja, aber nur Zweier,
im Vierer nicht, aber, nicht, ne? Ja, aber schon, aber nur
im Zweier. Ja, gut, weil ich Vierer fahre, deshalb trifft mich das.
Ja, genau. Nee, sonst, ich glaube.
Echt? Ich hatte so viele Sachen, wo ich dachte, oh, da könnte man drüber sprechen.
Ja, naja, ich weiß nicht.
Nee,
ich,
aber du bist wieder so drüber weggebügelt jetzt.
Also,
ach so, das All-Star-Spiel war. Gott, also das ist ein geiler Basketball.
Das habe ich mir nicht ange... Ich hab
184
mir auch
zu 175 für das Team von Giannis gegen das Team von LeBron. Der Trainer der Denver Nuggets, Malone, hat aber nach dem Spiel
konnte LeBron
gesagt,
überhaupt spielen? Der war doch verletzt. Nee, der hat nur das Team zusammengestellt.
Der Trainer der Nuggets, Malone, hat nach dem Spiel gesagt, das war das Schlimmste. Er würde sich geehrt fühlen, dabei zu sein an diesem Wochenende. Toll, die alle zu treffen und so. Das schlimmste Basketballspiel, das je stattgefunden hätte. Ich wüsste nicht, ob man das jemals wieder gut machen kann. Es ist im Grunde die Fortführung dessen, was die Liga an sich tatsächlich ja schon im regulären Spielbetrieb macht. Das All-Star-Weekend.
Defense first.
Ja, das ist tatsächlich, das sagen ja auch manche Spieler übrigens. Ne? Manche Spieler sagen auch schon, das ist selbst ihnen dann zu viel, in Schrägstrich zu wenig.
Ja.
Verteidigung ist nicht existent in diesem Spiel. Nun soll ja, ist ein All-Star-Spiel, war ja noch nie so, dass da aufeinander eingeprügelt wurde. Aber wenn es so gar keinen Charakter eines Basketballspiels mehr, dann kannst du auch eine Korblegerparade machen. Und so übrigens war das Spiel auch. Ich habe mir ein paar Highlights angeguckt.
Ja, nee, das habe ich. Ich habe gesehen, Damian Grauenhaft. Lillard hat den Three-Point-Contest gewonnen. Das mag ich irgendwie, das finde ich ganz cool, weil das ja auch noch was mit Basketball zu tun hat. Ich habe nur, wo ich eigentlich immer gerne reingucke, ich habe das Line-Up vom Dunk-Contest.
Ja, aber da muss
gesehen.
Irgendein Typ gewesen sein, den hatte keiner auf der Rechnung. Das habe ich nicht gesehen, aber da muss irgendeiner ganz spektakulär gewesen
wirklich?
Sein.
Wirklich, weil ich habe es mir daraufhin nicht angeguckt.
Ja, da muss einer, muss richtig, boah, habe ich aber auch noch nie gehört.
Dann habe ich mich da ein bisschen
Wir sind zu weit weg von der NBA. Ich will nur sagen, damit da kein, nicht wieder, dass es nicht wieder heißt, oh, der Boomer da, der Buschmann. Ich war noch nie ein großer Fan der sportlichen Aktivitäten an All-Star-Wochenenden, weil ich das einfach für das hat keinen Wert. Aber das Gute an dieser Veranstaltung ist, und deshalb muss man Formate finden wie Three-Point-Contest, Skills-Contest unterschiedlichster Art, Dunking-Contest, dass du irgendwie die Besonderheiten spektakulär darstellst, und entscheidend ist ja für die Spieler untereinander, dann ein schönes kommunikatives Wochenende zu haben. Und für Journalisten und auch für Fans ist es eben einfach die Geschichte, vermeintlich etwas näher ranzukommen. Die haben ja jetzt auch Spieler während des Spiels verkabelt, und dann werden die Spieler, Doncic war der Erste, glaube ich, der ist angesprochen worden während des Spiels von den Kommentatoren und hat reagiert. Dann haben sie so gesagt, was passiert gerade in deinem magischen Hirn da oben? Sagt er, naja, ich dribbel gerade den Ball. so Sachen kannst du dann machen. Zeigt aber natürlich auch, wo wir da mittlerweile sind. Das ist nichts anderes, und das muss man richtig einordnen, als ein Riesenshow-Spektakel. Sich so ein Spiel jetzt nachts von, weiß ich nicht, 2 bis 5 Uhr die ganze Zeit reinzuziehen.
Also dafür bist du zu alt.
So wach kann ich nicht sein. Also das geht.
Das geht nur beim Super Bowl.
Weil es da sportlich um was geht.
Krass ist übrigens da noch ganz kurzer Nachklapp zur NFL, aber da gibt es nicht viel, nur quasi der ganze Coaching-Staff von den Eagles hat den Locker-Room erstmal verlassen. Auch die Super Bowl-Champs, Kansas City Chiefs, mussten, das ist glaube ich schon ein harter Abgang, Eric Bieniemy, der Offensive Coordinator, immer so ein bisschen im Schatten oder ziemlich im Schatten von Andy Reid, weil der ja Offense selber callt, gibt ja durchaus auch Head Coaches, die lassen den OC, den Offense-Chef, die Spielzüge ansagen, das macht Andy Reid selber. Er ist jetzt unter Rivera, der ein Defense-Master ist und dort Head Coach ist, zu den Commanders gegangen. Was viele erstmal wundert, aber ist halt für ihn die Chance, selber zu callen, sich so in Stellung zu bringen, dass er endlich einen Headcoaching-Job kriegt, weil das sagt man so, dass der schon sich das schwer erarbeitet hat. Und wie sollen wir zu einem anderen Schluss kommen? Die Chiefs sind das Team der letzten 5 Jahre. Und er hatte ganz viel mit dieser Wunder-Offense natürlich immer zu tun, auch wenn er die Spielzüge nicht gecallt hat. Aber das ist der dafür verantwortlich ist, dass das bei Mahomes, Kelce, Pacheco und Co. so geil aussieht.
Ja, da kann man sich dann, glaube ich, so Richtung Draft dann wieder ein bisschen intensiver drum kümmern. Wie sehen dann so mehr und mehr die Roster aus? Ja,
ist Ende April, der Draft.
Das wird da auch noch getradet und so. Da wird ja noch, bei den Coaches ist schon echt viel passiert. Und gerade bei den Koordinatoren für Offense und Defense ist unglaublich viel in der Liga passiert. Aber ehrlich gesagt habe ich das auswendig jetzt echt nicht alles drauf.
Tom Brady ist Free Agent.
Ja, ja.
Tom Brady ist noch nicht weg vom Fenster.
So, das war es dann schon, ne?
Ja, ich glaube heute
Was machst du noch?
Ach so, ja, also da eigentlich, also heute werde ich nicht mehr fahren, dafür geht es mir noch nicht gut genug. Falls es mir morgen erstaunlich viel besser gehen sollte, würde ich dann doch noch mal 3 Tage Skifahren gehen, aber das ist sehr in der Schwebe.
Aber das ist ja nichts Berufliches, ne?
Am Samstag mache ich Bremen gegen Bochum in der Konferenz. Mhm. Und am Sonntag mache ich, ach, da freue ich mich drauf, weil es beides, Tottenham gegen Chelsea. Ich bin sehr gespannt, in welcher Verfassung, weil Chelsea ist jetzt endgültig raus aus dem Champions-League-Rennen. Das ist endgültig jetzt in Stein gemeißelt. Liverpool ist übrigens auf 6 Punkte ran an Newcastle, auf, glaube 7 jetzt an die Spurs. Das könnte noch gehen mit einer Riesenrückrunde, weil die beide nicht mehr so einsammeln, dass man sagen könnte, die sind unfangbar. Also ich bin echt gespannt.
Ja, ich habe, da wir montags aufzeichnen, heute Abend noch die Glanzparade. Wolf Fuß ist wieder im Lande. Und dann habe ich am Samstag in der Konferenz Leipzig gegen Frankfurt. Das ist sehr,
oh, das ist geil.
Ja, Leipzig,
oh,
gegen Frankfurt.
Die mögen sich ja auch richtig gern.
Ja, ja, die, also lieben
die Frankfurter sich. Lieben ja. Leipzig, soweit ja. ich weiß.
Und ansonsten
geht es mit dem Hund raus.
Sie hat jetzt die Läufigkeit bald überstanden, Gott sei Dank. Das ist ja kein Spaß, ne, wenn die Rüden alle abgehen. Wie spät, du kennst das ja, wenn du auch irgendwie. Also, das war's, ne?
Wenn die Rüden auf mich abgehen, weil Nein. ich so ein Hundeliebhaber bin, das kenne ich in
so
der
wie,
Tat.
So wie, Pebbles im Moment auf die Rüden wirkte in der Halbzeitpause des Super Bowl diese riesen Glasplatte auf Florian so, Schmidt.
Tschüss! Tschüss!
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals. War das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Lauschangriff, Lauschangriff. Inhalt.